SRF 2 Kultur.
Der US-amerikanische Fotograf Doug Manius hat die Entwicklung der Computertechnologie im Silicon Valley begleitet. Und er hat die Menschen hinter dieser Entwicklung in Fotografien festgehalten. Um die Erfahrungen und Eindrücke, die Doug Manius bei seinem Langzeitprojekt gesammelt hat, geht es in dieser Reflexe-Sendung. Am Mikrofon ist Alice Henkes. Die Schweiz gehört zu den Spitzenreitern in der Nutzung von Computertechnologien. Sie ist das Land mit der weltweit größten Smartphone-Dichte. Auch beim Besitz von Computern liegen Herr und Frau Schweizer im internationalen Vergleich sehr weit vorn. Wie sich Arbeits- und Privatleben ohne E-Mail, ohne Smartphone, ohne zahlreiche Online-Dienste bewältigen lassen, ist für die meisten kaum noch vorstellbar. Und das gilt nicht nur für die Schweiz, das ist weltweit so. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass die Computerbranche ein Hauch von Zukunftsmusik umgab. Noch vor 40 Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass die großen Rechenungetüme, die damals in manchen Unternehmen standen, sich einmal in handliche kleine Helfer verwandeln und in fast jedem Haushalt daheim sein würden. Als der amerikanische Fotograf Doug Manius in den 1980er Jahren einem Redakteur in New York erzählte, er werde eines Tages an einem Computer arbeiten, habe dieser ihn ausgelacht. Das konnte er sich nicht vorstellen.
And I go back to my editors, I say, you're going to have, you know, I'd be like at Newsweek or somewhere, and I'd say, you're going to have a computer on your desk someday. That's so wrong. That's so wrong. I will never have a computer. I will never use a digital whatever, you know. But you could see it. And then they did it. They did. They changed every aspect of our lives.
Die Coalmine-Fotogalerie in Winterthur wirft mit einer Ausstellung des amerikanischen Fotografen Doug Manius einen Blick auf die Entwicklung moderner Computertechnologie, die in den 1980er Jahren von jungen Ingenieuren im Silicon Valley vorangetrieben wurde. 15 Jahre hat der renommierte Dokumentarfotograf Manius das Arbeitsleben in den Büros und Besprechungszimmern, den Labors und Lagerräumen von Unternehmen wie Apple, Next, Microsoft und vielen anderen begleitet. Er hat die digitale Revolution dokumentiert und das mit solidem, analogem Fotografenhandwerk. Er hat dabei vor allem die Menschen hinter den technologischen Entwicklungen fokussiert. Über 250.000 Negative sind so entstanden. Eine Auswahl seiner Bilder hat Manius zu einer Ausstellung zusammengestellt, die bereits in Moskau und Perpignan zu sehen war. Der Kurator Sascha Renner hat den US-Fotografen nun nach Winterthur eingeladen. Dort habe ich mit Doug Manius über seine Arbeit und seine Erfahrungen im Silicon Valley sprechen können. Ein fröhlicher Steve Jobs kehrt in einer Runde ausgelassener Mitarbeiter von einem Betriebsausflug zurück. Ingenieure kriechen unter Schreibtischen herum, um elektronische Verbindungsprobleme zu beheben. Frauen sitzen mit Baby im Arm an Gruppenmeetings und übermüdete Programmierer schlafen vor ihren Computern ein. Doug Manius erzählt die digitale Revolution von ihrer menschlichen Seite her. Fearless Genius heißt seine Ausstellung, furchtloses Genie. Seine Bilder erzählen eindrucksvoll von der Beseeltheit und Besessenheit einer kleinen Gruppe von Ingenieuren und Tüftlern, die sich mit Haut und Haar der Entwicklung einer neuen Technologie verschrieben haben. Doug Manius, der als Fotojournalist für viele internationale Zeitungen und Zeitschriften tätig war, hat Porträts und Psychogramme geschaffen, die eine bestimmte Zeit, eine besondere Arbeitswelt spiegeln. Mit dem so wachen wie sensiblen Blick des Dokumentarfotografen gelingt es ihm, diese Arbeitswelt einzufangen. Er konzentriert sich auf die kleinen Gesten, die marginalen Details, die in seinen Schwarz-Weiß-Fotografien eine große narrative Kraft entwickeln. Aufnahmen von leeren Fastfood-Packungen auf einem Bürotisch oder Computerprototypen, die unter schwarzen Decken vor neugierigen Blicken verborgen liegen, erzählen von Zeitdruck und Konkurrenzkampf. Und beim Rundgang durch die Ausstellung reihen sich die Bilder zu einer Erzählung über Ehrgeiz und Aufopferung, Begeisterung und Verzweiflung, die lange im Kopf nachhallt. Von 1985 bis 2000 hat Doug Manius Ingenieure, Firmengründer, Marketingchefs und Investoren in der rasant wachsenden Computerindustrie begleitet und fotografiert. So ist sein Langzeitprojekt gewachsen. Ein Projekt, das Doug Manius selbst als Chronik eines abgeschotteten Stammes von Menschen beschreibt, die alles in unser aller Leben verändern wollten.
It's a project that chronicles a secretive tribe as they sought to change everything in our lives. They were on a quest to invent the impossible. They were passionate, they were obsessed, they were young, and it was a merger of this sort of hippie generation and that sensibility with a humanist view of technology that was merging with the space race generation that had already built this foundation. So it's an attempt to look at these human beings and what their lives were like, what their feelings were, and why they did what they did, and then also reveal what they did somehow, and give us a representation of that time and place.
Die Menschen, die er fotografiert habe, seien auf der Suche danach gewesen, das Unmögliche zu erfinden. Sie waren jung, passioniert, sogar besessen von dem, was sie taten. Menschen, von humanistischen Idealen der Hippie-Generation geprägt, trafen im Silicon Valley auf die Generation der Weltraumeroberer. Doug Manius wollte diese Menschen mit der Kamera beobachten, ergründen, wie sie lebten, wie sie sich fühlten und warum sie taten, was sie taten. Mit seinen Fotos möchte er uns ein Bild einer Zeit und eines Ortes vermitteln. Der Ort, den Doug Manius in seinen Bildern porträtiert, ist ein Schlüsselort für die digitale Revolution im 20. Jahrhundert. Das Silicon Valley liegt im Süden der San Francisco Bay Area in Kalifornien. 1951 wurde hier der Stanford Industrial Park eingerichtet, ein Forschungs- und Industriegebiet. Schnell wurde das Gebiet in unmittelbarer Nähe zur renommierten Stanford University zu einem Pool für neue Ideen und Produkte. Ehemalige Mitarbeiter von Elektronikfirmen und Absolventen der Universität gründeten kleine Unternehmen. Mit der schnell fortschreitenden Entwicklung der Computertechnologie in den 1960er und 70er Jahren wuchs auch das Silicon Valley. Heute ist es einer der bedeutendsten Standorte der IT- und Hightech-Industrie weltweit. Die Geschichte von Doug Manius' Recherchen im Silicon Valley begann 1985. Zu einem Zeitpunkt, der sowohl für den damals 28-jährigen Fotografen wie auch für die Geschicke der Computertechnologie bedeutend war. Doug Manius war damals ein junger Fotojournalist, der für große Zeitungen wie Time, Newsweek und das Life Magazine arbeitete. Visuell an den künstlerischen Traditionen der amerikanischen und europäischen Fotografie geschult und im Herzen den Wunsch, mit seinen Bildern die Wirklichkeit in all ihren Facetten einzufangen, den in Krieg und Elend Verstummten eine Stimme zu geben und die Zeitungsleser aufzurütteln. Im April 1985 fotografierte er die Hungersnot im Sudan und in Äthiopien. Es war sein erster großer Auslandsauftrag und er stürzte ihn in eine tiefe innere Krise, wie Doug Manius erzählt.
I thought it was pretty tough and pretty hardened from being a young news photographer at that point in the US. And it was my first overseas assignment, but the scale of the destruction and suffering took me by surprise and made me question everything in my life and what I was doing, because the point of being a news photographer, photojournalist, is to try to create awareness of injustice and hopefully your pictures can change the world. Well, I wasn't successful at that point.
Das Ausmaß der Zerstörung und des Leidens, die er zu sehen bekam, schockierten Manius. Und sie stellten für ihn sein ganzes Leben und Arbeiten in Frage. Er sah es als seine Aufgabe als Fotojournalist, ein Bewusstsein für Ungerechtigkeit zu schaffen und hoffte, mit seinen Bildern die Welt zum Besseren verändern zu können. Doch, sagt er heute, war er in diesem Punkt nicht besonders erfolgreich. Dann traf er Steve Jobs, der schon damals im Ruf stand, eine der ganz großen charismatischen Figuren der jungen, schnell wachsenden Computerindustrie zu sein. Auch Steve Jobs war gerade an einem Tiefpunkt in seiner Karriere angelangt. Er war gerade aus seinem eigenen Unternehmen Apple herausgedrängt worden. Steve Jobs, der an Elektronik ebenso interessiert war wie an buddhistischen Lehren, hatte 1976 mit zwei Freunden die Apple Computer Company gegründet. Der Prototyp ihres ersten Computers war noch in einem selbstgebastelten Holzgehäuse untergebracht. Mit dem Apple II, der ein Jahr später auf den Markt kam, wurde das kleine Unternehmen zu einem wichtigen Akteur auf dem Heimcomputermarkt. 1983 warb Steve Jobs den Pepsi-Manager John Sculley als Geschäftsführer für Apple an. Ein großer Fehler, wie sich bald herausstellte. Nur 2 Jahre später musste Jobs nach langen Machtkämpfen mit Sculley sein eigenes Unternehmen verlassen. Doug Manius hörte davon, dass Steve Jobs sein Unternehmen verlassen musste. Er hörte davon, dass Steve Jobs dabei war, mit Next wieder etwas Neues aufzubauen. Und er hörte davon, dass Steve Jobs sich dafür einsetzte, Computer an Schulen zu bringen. Das interessierte ihn, denn Bildung ist für ihn ein wichtiger Schlüssel, um soziale Probleme zu lösen. Doug Manius wollte die neue Entwicklung begleiten. Er wollte ein Langzeitprojekt beginnen, das es ihm erlauben würde, tief in ein Thema einzusteigen. Über einen Freund kam er in Kontakt mit Kollegen von Steve Jobs. Die stellten seine Projektidee in einem Meeting vor und Steve Jobs, so erzählt Manius, reagierte sofort begeistert.
So I approached one of Steve's colleagues, one of the co-founders of the new company, and they got me a meeting and they presented the idea and Steve was like, great. It turned out, which I was shocked, but it turned out he was thinking already that this could be historic and wanted to document it. So I showed up at the right place at the right time. And with Steve, it's all about trust. And for whatever reason, he took a look at me, heard what I had to say, great, let's go. And that was it. And he gave me complete access. I was in the rooms with him while he's arguing with his engineers and the boardrooms while he's negotiating with people at Canon. And he protected me to be able to just roam freely and wander and observe.
Steve Jobs dachte damals schon, das könne ein historisch bedeutsamer Moment sein und wollte, dass jemand das dokumentierte. Bei Steve kam es vor allem darauf an, dass er einem vertraute, erinnert sich Doug Manius. Und er vertraute dem Fotografen. Er habe Zugang zu allen Räumen, allen Bereichen erhalten, erzählt Doug Manius. Er sei dabei gewesen, wenn Steve Jobs mit Ingenieuren gestritten habe und wenn er Verhandlungen führte. Er habe sich stets frei bewegen und alles beobachten können. Es waren vor allem die Menschen, die Doug Manius beobachtete. Menschen, die ein erfolgreiches Geschäftsjahr feiern, die am Verhandlungstisch sitzen oder die ohnmächtig zu Boden gehen, wie der Organisator einer Apple-Produktpräsentation 1992 in Las Vegas, bei der das vorgestellte Produkt vor versammelter Presse nicht funktionierte. Und natürlich immer wieder Steve Jobs, ein Mann mit einer Mission, wie Doug Manius versichert. In einem eindrucksvollen Porträtbild zeigt er den jungen Steve Jobs, geheimnisvoll gestikulierend wie ein Magier. Und wenn Doug Manius erzählt, wie alles begann, klingt er immer noch ein bisschen erstaunt. Was hat Steve Jobs, der gerade sein eigenes Unternehmen verloren hatte und der als misstrauisch galt, dazu bewogen, Manius als Hoffotografen zuzulassen? War er eitel? Doug Manius verneint.
And I don't think he was overly vain. I think he was on a mission. And he knew that he had changed the world.
Besonders eitel war Steve Jobs seiner Ansicht nach nicht. Er war für ihn ein Mann mit einer Mission. Ein Mann, der wusste, dass er die Welt verändert hatte. Doch dann räumt der Fotograf ein, dass auch Jobs vielleicht seine eitlen Seiten hatte. Damals, als Manius ihn kennenlernte, änderte Jobs gerade seinen Kleidungsstil. Er begann, Brioni-Anzüge zu tragen, sich die Haare zu schneiden.
Perhaps, you know, I think he could have his veins on. I mean, he was experimenting in those days with Brioni suits and dressing up, and he would come in all styled, and he was cutting his hair, and, you know, that was kind of weird to me, because he had been such a hippie. And he would still eat these vegetarian lunches and he would bring his food to work in a Tupperware container. And it looked awful. He showed me once. I was like, oof, I don't want to eat that. But that was healthy food. And he would alternate between very dressy and then he'd walk around in his bare feet or his socks. But I think he had a vision that he was going to change things again. And almost had an obligation to record that. So I allow him that vanity because I think he has the track record. If it was vanity, I think it was understandable.
Steve Jobs' Hippie-Attitüde habe er immer ein bisschen bizarr gefunden, erzählt Doug Manius. Steve Jobs war Vegetarier und brachte sich sein Essen in Tupperdosen mit. Für Doug Manius sah das schlicht unappetitlich aus, obwohl er einräumt, dass es sicher gesund war. Er aber hätte das nicht essen wollen. Vor allem aber sieht Manius in Steve Jobs einen Mann mit einer Vision, der noch einmal eine große technologische Veränderung geplant habe. Und ihn habe er verpflichtet, das zu dokumentieren. Wenn er eitel gewesen sei, so sei das nur verständlich, findet Doug Manius. Für Doug Manius ist Steve Jobs nicht nur eine faszinierende Persönlichkeit. Er sieht in dem Apple-Gründer eine Symbolfigur für das neue Computerzeitalter. Zudem wurde der eigenwillige Firmengründer für den Fotografen zum Schlüssel zu zahlreichen anderen Unternehmen und Unternehmern. In der sonst auf strikte Geheimhaltung bedachten Computerbranche erhielt Doug Manius unbeschränkten Zugang zu vielen Firmen. All das habe er vor allem Steve Jobs zu verdanken, erzählt er. Denn als die Leute im Valley hörten, dass Steve Jobs ihm vertraue, sagten sie sich, oh, wenn der verrückte Steve ihm vertraut, dann muss er wirklich vertrauenswürdig sein. So erhielt er nicht nur überall Zutritt. Bald riefen ihn die Firmen sogar an und luden ihn ein, ihr Unternehmen zu fotografieren.
I think for me the access was just down to one thing, and that was Steve Jobs trusted me. And when people in the valley heard that Steve Jobs trusted me, they were like, okay, all right. If Steve, that lunatic, trusted you, you must be trustworthy. So I was able to get access. And I would talk to them. But people would call up and say, you know, please come and shoot our company. You know, we know you're doing this for Steve. We don't know what you're doing, but we want you to do it for us. And we're doing something cool. Come see our technology. And I would say, all right, I'll come and look. And if it was interesting, I would stay.
Vegetarisches Essen aus Tupperdosen und Socken und T-Shirts statt Schlips und Kragen. Die Leute im Silicon Valley haben die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Doug Manius zeigt das in seinen Bildern. Er zeigt die Leute auf dem Basketballplatz. Er zeigt sie in geselliger Runde, in T-Shirts, Jeans und Pullis, mit Kindern auf dem Arm, leere Fast-Food-Packungen auf dem Verhandlungstisch.
It's about the search for creativity to create an environment where people can be the most creative. And so you had people in suits and ties going from 9 to 5 at Hewlett-Packard and IBM and all these major companies. When this new generation came in, they brought different attitudes. And they didn't value that rigidity. They wanted to be free to create. They wanted to be able to smoke pot at 3 in the morning and do whatever they wanted and wear whatever they wanted. So that changed. That's what I was talking about when I say culture. The ability to wear what you want and sleep under your desk, and if you have a baby, to never leave the building and bring your baby to work. That wasn't done. That was new.
Es ging darum, die Kreativität im Arbeitsprozess freizusetzen, sagt Doug Manius. Es gab die Leute in Anzügen und Krawatten, die in den Großunternehmen wie IBM und Hewlett-Packard ihre 9-to-5-Jobs machten. Die jüngere Generation im Silicon Valley legte diese strengen Regeln ab und brachte neue Verhaltensweisen mit. Sie wollten frei sein, kreativ zu sein. Was sich änderte, war das, was er meinte, wenn er Kultur sagt. Die Möglichkeit, die Kleidung zu tragen, die man mag, auf dem Schreibtisch zu schlafen, wenn man will. Und wenn man ein Kind hat, auch das Kind mit zur Arbeit zu bringen. Das war noch nie so gemacht worden, sagt Manius. Das war neu. Die jungen idealistischen Workaholics der Computerindustrie veränderten die Arbeitswelt weit über das Silicon Valley hinaus. 1985 wäre in New York niemand auf die Idee gekommen, in Turnschuhen im Büro zu erscheinen, erinnert sich Doug Manius. Heute ist das in vielen Branchen normal. Die neue Arbeitswelt, die von den Tüftlern und Ingenieuren im Silicon Valley ganz nebenbei mitgeschaffen wurde, setzt auf flache Hierarchien und hohe Eigenmotivation. Ganz unproblematisch war und ist das freilich nicht, wie auch Doug Manius einräumt.
And you had flexible work hours, and you started to have daycare centers, and you started to have a more human environment, although that then became very exploitative because you never leave. You had a great cafeteria, you had a gym, you had all the things you needed, so why you should work around the clock, really? You should just stay here and work. So it became very almost fascist. I always see both sides.
Angebote wie flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung, Fitnessstudios führten dazu, dass man den Arbeitsplatz gar nicht mehr verlassen musste. Warum arbeitest du dann nicht einfach rund um die Uhr? Fragt Doug Manius, der diese Entwicklung als beinahe faschistisch bezeichnet. Er sieht beide Seiten dieser lässigen neuen Arbeitswelt. denn sie waren nicht nur lässig, die neue Arbeitswelt im Silicon Valley. Die Anforderungen waren hoch für alle im Valley und besonders für die Mitarbeiter von Steve Jobs, der ein anspruchsvoller, ein sehr schwieriger Chef gewesen sein soll. Doug Manius erzählt von Eddie Lee, der lange als Creative Director für Steve Jobs gearbeitet hat.
Was it hard sometimes? Yeah. Did you feel like shit? Yeah. But he said, but if you complain because Steve yelled at you, first of all, it has no effect because Steve doesn't care.
Ob es manchmal schwierig gewesen sei, mit Steve Jobs zu arbeiten, hat Doug Manius ihn gefragt. Und Eddie Lee habe geantwortet, ja, aber wenn du dich beschwert hast, weil Steve dich angebrüllt hat, hatte es keinen Effekt. Es war Steve egal. Wenn Steve Jobs seine Mitarbeiter verbal attackierte, sei es immer um die Qualität der Arbeit gegangen, sagt Doug Manius.
When he was attacking you, it was because he either didn't believe you had done your homework. If an engineer proposed something and they weren't really prepared, that's when he would attack. Because he expected everyone to be at the top of their game.
Wenn einer seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, dann wurde Steve Jobs sauer. Jeder, der mit Steve Jobs arbeitete, sollte Bestleistungen bringen. Die Mitarbeiter standen unter großem Erfolgsdruck. Sogar er habe diesen Druck manchmal gespürt, berichtet Doug Manius. Doch meistens hatte der Fotograf mit ganz anderen Problemen zu schaffen. Zwar hatte er zu allen Büros, allen Bereichen Zugang, doch oft war das Fotografieren schwierig. Das Licht war schlecht, nichts Fotogenes geschah. Oft habe er wie ein Jäger herumgesessen und einfach nur gewartet, erzählt Doug Manius.
Because it is really, really difficult to shoot. Oh my God, it was just so difficult. I used to just hate it sometimes because the lighting was bad and there was nothing happening and you were like a hunter watching and waiting and you became a real... You had to learn about technology to understand where the flow of energy was going to be ready.
Er habe dabei viel über Technologie lernen müssen, um zu verstehen, wo und wie die Entwicklungsströme abliefen. Und er hat als Jäger mit der Kamera beobachten können, was ihn am meisten interessiert: Menschen und ihr Verhalten. Die Arbeitswelt, die Doug Manius im Silicon Valley beobachtete, war eine Arbeitswelt, die zur Selbstausbeutung einlud. Aber es war auch eine Arbeitswelt, in der Frauen ganz selbstverständlich Karriere machen konnten. Im Silicon Valley gab es schon Ende der 1980er Jahre Frauen, die die Positionen von Marketingchefs und Produktionsleitern besetzten, was zu Komplikationen bei internationalen Verhandlungen führen konnte. Doug Manius erinnert sich an Telefonkonferenzen mit Geschäftspartnern in Tokio, die sich weigerten, mit der Apple-Produktionschefin zu sprechen. Vielleicht konnten sie sich einfach noch nicht vorstellen, dass eine Frau ein wichtiger Entscheidungsträger sein kann. Doug Manius interessierten die Frauen im Silicon Valley auch aus einem anderen Grund. Er beobachtete ihr Verhalten und dabei wurde ihm klar, dass die Verschiedenheit von Mitarbeitern sich auf das Produkt eines Unternehmens auswirkt.
First I would just be attracted to see what the women were doing and how they were interacting with the men, and it just was one of the themes of the work. And I was just trying to interpret their experience there. And it became apparent to me that diversity matters because whoever writes the code controls the behavior.
Derjenige, der ein Computerprogramm schreibe, kontrolliere damit das Verhalten zukünftiger Nutzer, sagt Doug Manius. Er ist überzeugt, dass es eine wichtige Rolle spielt, ob ein Programmierer sich für Literatur interessiert, Kinder hat oder einer ethnischen Minderheit angehört. Denn die Weltsicht fließe immer in die Arbeit mit ein. 15 Jahre lang begleitete Doug Manius die Entwicklungsprozesse im Silicon Valley. Er war nicht immer vor Ort, denn er finanzierte das Großprojekt durch Aufträge für Zeitungen und Werbung. Und doch wuchs er immer mehr in seine Arbeit hinein. Er wurde Teil der Silicon Valley Crew, jener Gruppe von Menschen, die er am Anfang als verschworenes kleines Häuflein erlebt hatte, als Menschen auf dem Weg zu einem besonderen Ziel, das viele von ihnen im Lauf der Zeit aus den Augen verloren. Im Jahr 2000 beendete Doug Manius sein Projekt. Er war enttäuscht. Er hatte gesehen, wie sich die Arbeit an einem von humanistischen Idealen geprägten Projekt in einen Goldrausch verwandelt hatte. Es ging nur noch um Geld und das war für ihn als Fotograf uninteressant. Die Einsatzbereitschaft der Menschen war deutlich gesunken. In den 1980er Jahren, so erinnert er sich, sei es noch um die Zukunft der Menschheit gegangen.
I think I'm an idealist and an optimist at heart. And there was a shift from this noble mission to, hey, we don't really have a product, but we'll be rich because we're doing our IPO. And that became this unsustainable rush to the gold mine of making money. And it was not interesting. You know, it just wasn't so interesting. It was very short term. The stakes weren't so high. You know, back in the 80s, the stakes were really high. It was the future of the human race.
Und heute? Heute lagern die 250.000 Negative, die Doug Manius im Silicon Valley fotografiert hat, in der Bibliothek der Stanford University. Die Ausstellung in Winterthur zeigt einen kleinen Einblick in sein großes Projekt. Ein Buch, das im nächsten Sommer herauskommt, wird weitere Bilder zugänglich machen. Und Doug Manius reist wieder mit der Kamera in Silicon Valley, diesmal mit der Videokamera, um die jungen Pioniere von damals nach ihren Erinnerungen zu fragen. Ein schwieriges Unterfangen, denn die Macher auf dem Weg in die Zukunft schauen nicht gern zurück in die Vergangenheit, wie Doug Manius erzählt. Schade eigentlich, denn der Blick zurück, den Manius mit seinen Bildern anbietet, ist nicht nur ein Blick in die jüngere Vergangenheit der Computertechnologie, es ist vor allem ein Blick auf die Entwicklung unserer aller Arbeitswelt. Das war die Sendung Reflexe. Am Mikrofon war Alice Henkes.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.